dieses Gefühl von, okay, ich habe eine Meinung, aber da sind noch Menschen hinter mir quasi oder in mir drin, die zusätzlich noch eine andere Meinung haben. Und deswegen ist es manchmal ganz schön anstrengend, Sachen zu entscheiden.
Hi und herzlich willkommen zum Survivor Queen Podcast, der Podcast für Opfer, Betroffene und Überlebende von sexualisierter Gewalt. Dieser Podcast ist voll mit Mutmachgeschichten von ganz vielen tollen und starken Survivor Queens und außerdem voll mit Tipps und Tricks von Experten und Expertinnen aus dem Bereich Traumaaufarbeitung und vielem mehr. Ich bin Mai Nguyen, deine Host von diesem Podcast und ich wünsche dir viel Inspiration beim Hören. Was genau ist eigentlich eine dissoziative Identitätsstörung? Was hat sie mit der multiplen Persönlichkeit zu tun? Und was zum Teufel hat diese Diagnose überhaupt mit Trauma und Survivor Queens zu tun? Survivor Queen Vanessa berichtet uns in dieser Podcast-Folge sehr, sehr offen und authentisch über ihr Leben mit dieser Diagnose und stellt uns sogar die eine oder andere Persönlichkeit vor. Ich wünsche dir viel Inspiration beim Hören. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe heute jemand ganz Besonderen dabei. Wir sind schon länger in Kontakt miteinander. Vielleicht kennst du auch schon ihre Kunstwerke und Zeichnungen, denn Vanessa hat das Cover für mein Gruppenprogramm Gemeinsam wachsen gemalt, gezeichnet, dekoriert, wunderschön gemacht. Und Vanessa ist selber Survivor Queen und zwar mit einer, ich sag mal, besonderen Diagnose, einer, die in der Gesellschaft noch gar nicht so bekannt anerkannt ist und manchmal auch ein bisschen Angst macht, aufgrund von, ich behaupte mal, seltsamen Filmen, die einen komische Dinge suggerieren. Und deswegen erstmal, hi Vanessa, schön, dass du da bist.
Hi Mai, schön, dass ich da sein darf.
Total gerne. Danke dir für deine Bereitschaft, mit mir und uns zu sprechen.
Ja, gern.
Wer sich ein bisschen noch dafür interessiert, was Vanessa sonst so macht, besonders was ihre Seele so an Seelenzeichnungen macht als Liaha, schaue gerne im Link in den Shownotes vorbei. Da habe ich dir ihren Instagram-Account verlinkt. Lass total gern Follow da. Ihre Zeichnungen sind wunderschöne Seelenzeichnungen, wo ich auch immer wieder davor sitze und schmelze und denke so, oh, ist das schön. Also ganz, ganz schöne und liebevolle Zeichnungen, einfach aus der Seele heraus. Schau mal rein. Und jetzt einfach erstmal, Vanessa, schön, dass du da bist. Magst du dich einfach selber vorstellen, so weit, wie du es tun magst?
Jo, kann ich machen. Also, hi, ich bin Vanessa, ich bin 25, studiere soziale Arbeit, jetzt mittlerweile im 7. Semester. Und ja, ich bin betroffen von einer komplexen PTBS und einer partiellen, mittlerweile dissoziativen Identitätsstörung.
Boah, das sind erstmal große Klappernhausnummern, ne? Und ich finde es voll stark, dass du das so klar mittlerweile formulieren kannst. Ich meine, ich habe mir in meinen Notizen noch stehen, 5. Semester. Da haben wir das letzte Mal miteinander gequatscht, ne?
Eine Weile her. Ja. Krass, ja.
Und du bist ja dir mittlerweile, also ich habe das Gefühl, du bist jetzt viel, viel selbstsicherer in deinen Diagnosen, in dem, was da mit dir passiert ist, wer du heute bist und ja, wie okay du mit dem bist, was es ist. Denn in meiner Welt ist das keine Krankheit, so wie wir in der Gesellschaft gerne sehen, sondern es ist unglaublich gesund, dass dein Körper es geschafft hat zu machen, dass du heute noch hier bist und all die Scheiße, die du erlebt hast, irgendwie verarbeiten konnte. Ne?
Ja, total. Ja, zumal ich aber auch kein Fan von klassischen Diagnosen bin. Also ich meine, du mit deiner Ausbildung jetzt gerade wirst dich jetzt erstmal mit ganz vielen Diagnosen rumschlagen wahrscheinlich. Aber so grundsätzlich, weiß ich nicht, habe ich für mich geschaut, okay, was trifft es so am besten, damit ich es nach außen tragen kann? Was ist es denn nun oder wie können sich Menschen das vorstellen? Aber so grundsätzlich hat halt jeder ja auch eine ganz individuelle Geschichte, die er da mit sich rumträgt.
Ja.
Und so unterschiedlich ist es ja dann auch das Symptombild. Von daher kann man wahrscheinlich Menschen auch nur ansatzweise vergleichen.
Total. Genau, eigene Geschichte hast du angesprochen. Magst du, bevor wir in diese fancy dissoziative Persönlichkeitsstörung oder auch multiple Persönlichkeitsstörung, wie sie ja auch in der Gesellschaft einfacher gerne genannt wird, bevor wir da reingehen, einfach kurz einen Sprung in dein Leben, in deine Geschichte. Du bist selber Survivor Queen. Erzähl uns gern das, was du erzählen magst, das, was für dich teilwürdig anfühlt. Was ist deine Geschichte als Survivor Queen?
Das ist gar nicht so einfach, weil ich gerade halt auch in Prozessen drinstecke, wo ich immer wieder merke, dass ich es ab und an doch immer mal wieder in Frage stelle und mich frage so, ach, und naja. Und ich habe vor ein paar Wochen beschlossen, dass ich mich nicht mehr selber verarschen will. Ja, von daher fange ich gerne rückwärts an. Also der Grund, warum ich mir Hilfe gesucht habe, damals erstmal in einer Traumaberatung, in einer sozialpädagogischen, war ein Übergriff, ein sexueller Übergriff von einem, naja, ich nenne es mal vorsichtig bekannten 50-jährigen Mann, Hypnotiseur, NLP-Coach, genau, und den habe ich dann nach ein paar Wochen quasi auch angezeigt. Surprise, raus kam dabei nichts, wie so häufig. Also das Verfahren wurde nach einem halben Jahr eingestellt mit der Headline, der Täter äußert sich nicht zur Tat und es gibt keine Beweise, also Ende Gelände.
Das tut mir leid, dass es bei dir so lief.
Ja, also das war auch so ein Moment, wo ich gedacht habe, ey, wenn nochmal sowas wäre, ich würde es mir dreimal überlegen, ob ich es wirklich anzeige, weil es war echt eine heftige Zeit. Genau. Ja, und das war so damals der offizielle Grund, wo ich gesagt habe, so ja, ich glaube, ich könnte jetzt vielleicht vermutlich in Therapie gehen. Vielleicht. Habe ich das jetzt, also ist das jetzt okay, dass ich das mache? Und in meiner Ausbildung habe ich dann mich auf die Suche gemacht, weil ich gemerkt habe, ich werde immer depressiver, die Suizidgedanken kamen wieder hoch. Und also die ich nach der Tat halt akut schlimm hatte. Und ja, dann habe ich quasi einmal irgendwie in so einen Haufen reingegriffen und habe die tollste Therapeutin der Welt aus diesem Haufen gezogen. Grüße gehen raus. Sonst, wenn sie jetzt nicht mich auf dich geschoben hätte, säße ich heute auch nicht hier. Also ich bin ja Riesenfan von deinem Podcast.
Dann an dieser Stelle ein ganz lieber Gruß von uns beiden an deine Therapeutin, ja, Vanessa.
Genau, und ja, dann hat sich das so vor sich hingeschlängelt. Sie meinte auch mal, so die ersten Jahre hat sie quasi nur mit meinem Funktionsanteil gearbeitet, dass der erstmal auf eine Spur kommt, wo es lang gehen soll. Und über die Jahre und jetzt zuletzt vor einem Jahr kamen halt Erinnerungen an meine Kindheit hoch. Also ich hatte bis dato nicht wirklich so Erinnerungen an das, was so passiert ist, an einiges, aber nicht an vieles. Und ja, da kamen dann dementsprechend über verschiedene Anteile Erinnerungen an sexualisierte Gewalt im Kindesalter eben durch meinen Vater hoch. Und das war erstmal so, wo ich gemerkt habe, so, okay, ja, spannend. So, naja, egal, so, wir studieren jetzt. Und ich war zu der Zeit im Praxissemester. Also ich habe, das glaube ich, war halt auch so ein Punkt, dass das dann hochkam. Ich habe mit Kindern gearbeitet, hatte sehr viel Spaß daran. Und ja, dann begann aber das Corona-Digitalsemester. Und es war so, ach, das wird schon, kein Problem. Du hockst ja auch sonst gerne vorm Rechner. Ja, das hat nicht so gut funktioniert, würde ich mal sagen. Und es hat mich voll aus der Bahn gehauen. Also das ganze Trauma erleben, einmal von oben bis unten durch wieder. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt ist ein Punkt erreicht. Ich habe mich immer gegen Klinik gesträubt. Ich habe gesagt, ich will nicht in die Klinik. Ich habe keinen Bock auf sowas. Und das war so ein Moment, wo ich gesagt habe, okay, komm, wir machen das jetzt für uns und gehen den Schritt jetzt einfach mal. Und ja, dann war ich jetzt im Frühjahr diesen Jahres in der Klinik, hatte da gute und nicht so gute Erfahrungen. Gerade auch was den Umgang mit DIS anging, war halt die Klinik nicht sonderlich gut aufgestellt, möchte ich mal sagen. Aber ich bin da so von der Persönlichkeit als Erwachsene her noch mal ein bisschen gestärkt rausgegangen. Von daher bin ich sehr dankbar, dass ich dort sein konnte. Jo. Ja. Das erstmal so zur groben Geschichte bis heute, würde ich sagen.
Ja, und jetzt sitzt du hier.
Jo, offensichtlich.
Danke dir für den Abriss. Und wir haben ja auch einige Fragen gesammelt und ich habe natürlich auch die ein oder andere Frage. Du bist nämlich auch die allererste Person mit DIS in dem Podcast. Und da
überhaupt
kamen,
kein Druck.
Nee, auch gar nicht. Also wir werden nachher alles akribisch aufschreiben. Ach Quatsch.
Nein.
Es gibt kein richtig und kein falsch. Es ist dein ganz persönlicher Eindruck, wie du dein Erleben wahrnimmst. Und ich glaube, es hilft einfach ganz, ganz vielen, weil ich habe es ja am Anfang schon erzählt oder erwähnt. PTBS ist, habe ich das Gefühl, in einer, ich sag mal, in der Trauma-Community und unter Survivor Queens mittlerweile was recht Bekanntes, ne? Ja, klar, eine posttraumatische Belastungsstörung, klar, wir haben ja ein Trauma erlebt, aber die DIS, also wirklich die dissoziative Identitätsstörung, dass man wirklich mehrere Persönlichkeiten in einem Körper hat, das ist immer noch was, wo auch, ich sag mal, auch die Forschung sich immer noch ein bisschen schwer tut, ne? Also ich meine, wir beide sind ja ganz gut belesen und sehen, ja, also die Zeichen sind ziemlich eindeutig, aber die aktuelle Forschung, die aktuelle Psychotherapie etc. tut sich damit noch sehr schwer, das wirklich ganz klar als, okay, das hat was mit Trauma zu tun und zwar sehr straight, weil sonst würden wir, und ich finde immer das Bild aus Harry Potter immer so unglaublich gut, sonst würden wir nicht unsere Seele in so viele Teile zersplittern. Ne?
Ja.
Genau, und deswegen an der Stelle einfach mal direkt die erste Frage, die von einer Followerin von Instagram kam. Wie erlebst du das, mehrere Persönlichkeiten oder Anteile? Wie nennst du sie für dich? Sind es für dich Persönlichkeiten, Anteile oder hast du andere Namen? Und wie erlebst du das, dass du mehrere dieser in dir hast, in diesem einen Körper?
Jo, okay, ich muss jetzt gucken, dass ich das alles sortiert.
Ja, was du gerade gefragt kein Stress, hast. Sorry. Ich bemühe mich, Einzelfragen zu stellen.
Alles gut. Also, wie erlebe ich das? Also ich glaube, heutzutage noch mal grundsätzlich anders als früher. Also früher, ich glaube, hätte man mir das sagen können und ich hätte es gar nicht geschnackelt. Also ich wäre da groß gar nicht drauf eingegangen, dass es das gibt, so, weil das einfach so ein Durcheinander ist. Also an die ersten paar Therapiejahre erinnere ich mich beispielsweise auch kaum. Und heute mittlerweile ist es so, dass es quasi wie so eine, für mich, also ist ja auch so ein Kennzeichen von einer partiellen DIS, dass es eine Grundpersönlichkeit gibt, die jetzt mit dir redet, die ab und an mal mit ihrer Managerin abwechselt, die also mein Funktionsanteil ist, die, wenn ich ganz doll gestresst bin, einfach auch dazwischen grätscht und mich beispielsweise nach einer Therapiestunde sicher nach Hause bringt. Und dann gibt es einfach mehrere verschiedene Anteile, die ich als so, also Menschen fragen mich ganz oft, sind es denn, also hörst du Stimmen oder wie ist das? Und also es ist im Prinzip mehr wie so ein Gedankenlaut werden. Also jeder, glaube ich, kennt so den inneren Kritiker, der immer mal losquäkt, wenn man irgendwas versaublödelt hat. Und so, ist ja schon wieder hier das Zeug runtergeschmissen, na toll, super. Nee, und so im Prinzip ist das mit den Anteilen an sich bei mir auch. Also, dass ich plötzlich merke, okay, da ist jetzt gerade ein kleines Kind dabei, das gerade fürchterliche Angst davor hat, hier öffentlich in einem Podcast zu sprechen. Und oh mein Gott, und wenn die das rauskriegen und keine Ahnung was und Panik schiebt. Während halt andere da total fein mit sind und da übelst Bock drauf haben. Genau, also es ist so ein, ich glaube, das erste Mal richtig gemerkt habe ich das, dass es doch wahrscheinlich ein paar mehr sind, als ich das gerne haben wollte, als ich in der Ausbildung damals saß und mich melden wollte. Also die Lehrerin hatte eine Frage gestellt, war schon richtig pisst, weil das ist Basiswissen, das müsst ihr wissen. Und Basiswissen, ne? Und ich habe so gemerkt, so ich war so, ja, absolut überzeugt, das ist die Antwort auf ihre Frage. Ich wollte mich melden. Und es kam gar nicht dazu, dass ich mich melden konnte, weil so ein Streit in mir entbrannt ist von, du kannst dich jetzt nicht melden, die ist schon übelst aggro drauf, wenn die Antwort falsch ist, bist du unten durch. Und dann halt im Hintergrund noch jemand anderes, der meinte, du hast heute schon so viel dich gemeldet, wenn du jetzt nochmal was sagst, dann denken die anderen wieder, du bist ja absolute Streber und dann werden wir wieder ausgegrenzt und gemobbt und so. Ja, im Endeffekt, Fun Fact, habe ich mich nicht gemeldet. Die Antwort, die ich geben wollte, wäre richtig gewesen. Mhm. Und das war dann, glaube ich, so eines mit der ausschlaggebenden Situation, wo ich dann zu meiner Therapeutin gesagt habe, ich weiß nicht, ich glaube, ich bin verrückt oder so. Ja, und du hast ja gemeint, wie nenne ich das? Ich nenne das Anteile. Mhm. Also manche sagen auch Ego-States dazu, Persönlichkeitsanteile. Im Volksmund bei mir meine Leute.
Meine Leute, auch gut.
Genau. Also, ja. War jetzt noch was von dem Teil offen, wie ich das, was du gefragt hattest?
Nee.
Ich überlege gerade, nee, das war es im Groben.
Nee, das war's.
Also, ja. Genau. Also, es ist so, dass dieses Gefühl von, okay, ich habe eine Meinung, aber da sind noch Menschen hinter mir quasi oder in mir drin, die zusätzlich noch eine andere Meinung haben. Mhm. Und deswegen ist es manchmal ganz schön anstrengend, Sachen zu entscheiden.
Mhm.
Und ja, also wenn zwei sagen Hü und zwei sagen Hot, dann ist das meistens so, ja, cool. Und jetzt? Und dann versuche ich als Erwachsene halt irgendwie voranzugehen, gerade wenn es um solche Sachen geht, die halt wichtig sind, wo keiner Bock drauf hat, zum Beispiel zum Zahnarzt zu gehen. Wenn es nach den anderen ginge, wäre das einfach kein Thema, über das man reden müsste. Mhm. So, dann würde man halt einfach nicht gehen. Und so das erwachsene Ich weiß halt, okay, es ist leider scheiße wichtig und also nehme ich euch alle jetzt an die Hand oder wer will, bleibt halt zu Hause oder irgendwo im Background in Sicherheit. Genau. Jo.
Schönes Bild. Ich habe eine Klientin, die hat auch eine Diss, aber bei ihr ist es tatsächlich, also am Anfang hat sie die Wechsel gar nicht mitbekommen, mittlerweile merkt sie, also sie sagt immer, es ist ein bisschen wie so ein Übergabeprotokoll, dass dann jemand kommt und sagt, so, guck mal, das ist bisher passiert und jetzt bist du dran.
Ja.
Und sie beschreibt es immer als WG, als ob sie so eine fette WG in ihrem Kopf hätte und die halt dauernd miteinander reden und dass es manchmal echt laut ist und anstrengend.
Ja. Ja. Ja, das mit den Übergabeprotokollen, das passt sehr gut. Also ich kann diese Wechsel, am Anfang habe ich die auch nicht mitgekriegt, keine Ahnung. Also, ne, aber so mittlerweile kann ich das halt auch bewusst machen, gerade so für die Therapie. Wenn ich merke, okay, da ist gerade ein Anteil, der will mit meiner Therapeutin sprechen, dann kann ich das auch, ne, Übergabeprotokoll so. Also es ist quasi immer wie so eine große Bühne, stelle ich mir das vor. Ne? Ich stehe ich versuche zumindest meistens vorne zu stehen. Sei mal ehrlich. Und wenn ich dann merke, okay, na, irgendwas tut sich gerade, also ich höre die auch natürlich die ganze Zeit quäken und quatschen so und manchmal. Oder spielen, das passiert auch des Öfteren, dass ich dann so eine Horde tobender Kinder im Kopf höre und denke so, ach ja, schön. genau, und manchmal merke ich, okay, da stellt sich ein kleinerer Anteil neben mich oder fragt mich irgendwas und kommt dann eben ein bisschen mehr mit vor. Und dadurch ist es halt auch teilweise möglich, dass ich quasi dazwischen so ein bisschen pendeln kann. Und eben dabei bleiben kann, ohne dass halt der andere vollkommen übernimmt. Oder die andere sind meistens Mädchen bei uns. Genau.
Was ja schon super stark ist. Ne? Also ich kenne einige, die wünschen sich irgendwann als Zielstatus mal das.
Ja, das ist halt auch harte Arbeit. Es sind jetzt 5 Jahre Therapie.
Wow.
So, ja, das ist Arbeit. Also ich manchmal denke ich so, ja, ach, das hat sich alles so ergeben. Und dann brauche ich quasi eine Therapiestunde mit meiner Therapeutin, wo es mal wieder so richtig durchknallt. Und dann weiß ich, ja, alles klar, ich lege mich heute ins Bett. Das war sehr viel. Also ja, das ist Arbeit. Aber ich bin sehr froh, dass ich das mit ihr zusammen hingekriegt habe und dass ich irgendwie so kacke mutig bin offensichtlich, dass ich mich immer wieder da reinhaue und sage, ja, komm, also wird jetzt zwar nicht gerade angenehm, aber ja, anders wird's nichts. Und immer wieder dafür mich entscheide, okay, ich mache das jetzt. Ich habe zwar mega Schiss und hier hinten sind noch 10, den klapper die Zähne, aber ja.
Das finde ich, unglaublich bewundernswert und unglaublich mutig. Und ich glaube, allein das ist jetzt, also das ist so der Mehrwert für dieser Podcast-Folge mit uns beiden, dass wir all den Menschen da draußen, die eine Diss haben oder vielleicht jetzt gerade während du erzählst, merken, kenne ich irgendwoher. Ja, da einfach auch die Diss enttabuisieren und das ist nichts Schlimmes und dadurch wird man nicht zu Dr. Jekyll und Mr. Hyde oder wie auch immer. Ich weiß immer nicht, wer Doktor und Mister ist von den beiden, aber
ich auch nicht.
Ja, aber das ist ja das Bild in der Gesellschaft. Ne? Wir haben diesen einen dunklen Anteil und wenn der rauskommt, dann bringen wir Leute um und sind Massenmörderinnen und dann wächst es wieder zurück und wir sind schon blutverschmiert und wissen nicht, was passiert ist. So, ja. Und das ist es ja gar nicht. Also in der Regel, ne, und klar generalisiere ich jetzt, aber in der Regel sind Menschen mit Diss ja hochtraumatisierte Menschen, die oft Kinderanteile in sich haben, die einen Traumaanteil, also einen Traumaträger, Trägerin in sich haben, die eine Managerin in sich haben. Oft haben sie ein Alltagsbewusstsein, das vorne ist, wo einfach viele Anteile da sind, die unterschiedliche Aufgaben erledigen im Alltag und die uns an unterschiedliche Dinge erinnern. Und das finde ich so wichtig, das mal irgendwie zu sehen, so, ah ja, das ist gar nichts Schlimmes. Also die Welt geht nicht unter, wenn ich diese Diagnose bekomme, sondern eigentlich fängt es da sogar erst an. Ne? Und das finde ich so schön, was für eine Leichtigkeit du darüber sprichst, Vanessa. Das ist so, ja klar war das nicht easy, ja, und deine Leute da unter einen Hut zu bekommen. Aber du machst dir die Mühe und du holst dir dein Leben zurück. Und ich meine, du bist bald fertig mit dem Studium und bist dann irgendwann Sozialarbeiterin oder was auch immer für fancy Sachen du dann mit deinem deinem Studium tust. Und du leitest jetzt schon Traumatutorien und zeichnest coole Grafiken dafür. Ja, also du leistest jetzt schon ganz, ganz viel Arbeit dafür, dass du anderen Menschen hinter dir den Weg ebnen kannst. Und das finde ich Hammer.
Voll süß, dass du das so sagst. Aber ja, stimmt. Hast du recht.
Ja.
Also, ja. Was mir gerade so einfiel, was du meintest, dass das ja nichts Schlimmes ist. Also, es gibt Menschen, die fahren verschiedene Ansätze, aber ein Ansatz ist unter anderem, wir haben alle Anteile. Also was ich vorhin schon gesagt habe, jeder hat diesen Kritiker, der Radio Bullshit labert. So, und also den kennt halt jeder. Und ich glaube, der Unterschied ist einfach bei traumatisierten Anteilen, dass diese Verbindung einfach nicht so funktioniert. Also dass man es nicht so wahrhaben kann, nicht so fühlen kann, dass das ein Teil von sich selber ist. Während jemand, der vielleicht in seiner Jugend viel auf dem Skateplatz unterwegs war und richtig coole Tricks kann und da so ein Teil hat von, ja, ich bin voll cool und übelst gehypt von allen und gleichzeitig hat er einfach auch riesen Schiss vor Prüfungen, wo er aber merkt, okay, das gehört aber auch schon zu mir. Also ich kann der Coole sein und ich kann halt total Schiss haben. Und bei Traumaanteilen ist es halt einfach immer nur das Problem, dass die Verbindung fehlt. Und wenn die Verbindung da wird, habe ich so, dass die Erfahrung, wenn die Verbindung kommt, und die ist am Anfang nur so ein ganz seidener Faden durch eine Stahlbetonmauer, dann gibt es irgendwann so einen Ruck und dann verändert sich das Ganze und wird zu so einem greifbaren Ding. Und wenn es einmal greifbar ist, wird es mit der Zeit immer einfacher so festzustellen, okay, das bin halt auch ich. Und es dauert.
Ja, mit Recht. Ich meine, das Konstrukt schleppt man ja auch schon so ein paar Jährchen mit sich rum. Ne? Ich sage immer, das, was sich über Jahrzehnte aufgebaut hat, das kriegen wir nicht in 2-3 Therapiesitzungen oder in 1-2 Jahren. Das
wäre so schön.
Das kriegt man nicht mal eben weg. Ne? Das, und es geht ja auch gar nicht ums Wegmachen, sondern genau das, was du gerade gesagt hast. Integrieren, annehmen, sehen, ja, das bin auch ich. Egal wie schlimm und schrecklich oder vielleicht armselig und ne, was auch immer für Worte man dafür hat. Das gehört dazu und das ist Integrationsarbeit. Und ich finde den Teil, den du gerade gesagt hast, nochmal ganz wichtig. Wir haben das alle in uns, nur ist die Dis eben das Extrem. Ne? Also wir haben, und genau das ist ja die Definition von psychischen Krankheiten auch. Ne? Wir haben alle, also egal welche psychische Krankheit wir uns anschauen, Depression, wir kennen alle irgendwie so ein bisschen depressive Phasen oder vielleicht ein bisschen mehr. Histrionische Persönlichkeitsstörung, wir kennen es alle, wenn wir einmal einen auf Drama Queen machen und die Mücke zum Elefanten und alles ist furchtbar schrecklich und schlimm und guck mal, wir sind alle ein bisschen narzisstisch. Und ich könnte ewig so weitermachen. Ne? Also es gibt alle Krankheiten, die als Krankheiten definiert sind, beinhalten immer, dass sie im Extrem sind, dass sie sehr stark ausgeprägt sind und die Menschen einen Leidensdruck haben. Das heißt, es schmerzt mich, das ist anstrengend, dass ich immer alles dramatisieren muss. Das ist anstrengend, dass ich so narzisstisch bin, dass ich keine anderen Menschen sehen und lieben kann. Das tut weh und das macht, dass ich mit meinem Leben nicht klarkomme oder Schwierigkeiten habe, ein normales Leben zu führen. Und genauso ist es ja auch mit einer Dis. Ja? Also wenn ich so viele Anteile habe, die immer wieder miteinander quatschen und machen, dass ich im Endeffekt zum Beispiel gar nichts machen kann, ja, mich nicht melden, mich nicht auf irgendwas bewerben, irgendwas, dann entsteht ein Leidensdruck. Und das ist das, worüber wir hier sprechen. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Den Leidensdruck kennt man, ja.
Ja. Wie ist es bei dir? Magst du uns ein bisschen was über deine Anteile erzählen? Ich weiß, das ist sehr persönlich und es muss auch nicht jeder Anteil mit seinem kompletten Steckbrief sein, aber einfach ein bisschen für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, dass sie ein Bild davon haben, wie sieht so ein Anteil aus? Du hast ja auch gesagt, ihr seid zum Großteil Mädchen, aber da sind dann anscheinend auch ein paar Jungen dabei. Also einfach mal 2-3 Anteile von dir, die du uns mal vorstellen magst.
Okay, ich habe mir überlegt vorher so, dass ich was dazu sagen kann, aber dass ich die Namen halt nicht verrate, weil die sind halt alle minderjährig zum Großteil. Und das ist dann quasi wie Insta-Fotos posten mit Kindern so.
Also, nein, das ist nicht okay.
Deswegen, genau, versuche ich das jetzt einfach irgendwie mal so zu machen. Also, es gibt zum Beispiel eine Kleine, die ist 4, die ist mittlerweile wieder sehr spielerisch. Also bevor ich sie kennengelernt habe, war sie Teil von so einer, ich nenne es immer die Horde Kinder. Die treten immer in der Gruppe auf. Mhm. Und da war sie die ganze Zeit immer am Spielen. Und letztes Jahr kam sie eben mit Bildern von den Geschehnissen aus der Kindheit, von den Taten. Und kam und hat mir das gezeigt und meinte, darf er das? So, ist, ne? Das ist komisch. So. Und daraufhin ist sie erstmal ganz ängstlich geworden, hat gemerkt, okay, war das jetzt falsch, was ich gemacht habe oder so, ne? Und was passiert jetzt? Werde ich jetzt bestraft oder sonst was? Und hat sich erstmal etliche Tage so zurückgezogen, versteckt in so einer Hütte aus Pappkartons und hat sich da versteckt. Und wir haben sie dann da wieder rausgeholt. Und mittlerweile spielt sie wieder ganz fröhlich. Ich bin aktuell auch dabei, ein Puppenhaus für sie zu basteln. Mhm. Ja, das hat sie sich gewünscht. Und ja, sie spielt gerne. Genau. Und im Alltag passiert es halt schon manchmal. Also so Wechsel sind mittlerweile recht selten geworden, so unbewusste. Aber wenn dann irgendwas ist, was total niedlich ist oder was so total so die Kleinen so, oh, ja, dann ist manch erwachsener Freund schon erstmal überfordert oder Freundin, weil dann wird halt losgelaufen, so, ah, oh, Seifenblasen! So, also, ja. Und das habe ich mir am Anfang halt nicht so richtig getraut. Also dann habe ich gemerkt, dass ich sowas oft halt decke oder versuche schon im Kern zu ersticken. Mhm. Und das sind dann so schöne Wechsel, die ich dann auch manchmal zulassen kann. Genau, wo ich dann merke, okay, das freut sie und dann ist sie auch ein bisschen entspannter. Genau, mhm. Das ist so die, ich sag mal, die kleinste, zu der ich aktuell so am meisten in Kontakt auch stehe. Und dann habe ich eine Jugendliche, die ist 15, die ist so gerade so im richtigen Teenager-Alter mit Stimmungsschwankungen und alles dabei. plus Trauma halt. Mhm. Und das ist so einer der größten Beschützerinnen, die ich, glaube ich, im System mit hatte. Also sie fängt gerade schon wieder an, sich so, oh mein Gott, was labert sie?
Ja, Teenager halt, ist in Teenager Ordnung.
Teenager halt, ja. Und die war diejenige, die damals die Kleine beschützt hat. Also es gab die Situation dieser sexualisierten Gewalt im Kindesalter. Und sie hat quasi das kleine Mädchen von damals davor beschützt, das erleben zu müssen, sodass sie halt nur ein paar Erinnerungen hat, so ein paar Bilder, und hat ihr halt gesagt, okay, das ist ein Monster und muss dich halt immer gut verstecken und dann geht das. Und für die Kleine ist das halt auch alles, also ist das nicht unser Vater, sondern ein Monster meistens. Es ist ganz schwierig, die Brücke für sie zu kriegen. Und sie hat sich quasi das alles aufgehalst. Also sie hat gesagt, ich möchte, dass das Kind halt weiter lachen und spielen kann. Und ich nehme das halt alles auf mich. Und das hat sie jahrelang erfolgreich irgendwo hingepackt. Und ich kannte sie auch nicht wirklich. Also ich wusste, da ist irgendwas, aber sie hat sich halt versucht, irgendwie ganz aus dem System rauszuhalten. Und dann vor einem Jahr hat sie das dann eben, also konnte sie halt nicht mehr, ist komplett zusammengebrochen und hat geschrien. Also ich hatte quasi irgendwie stundenlang nur Geschrei in meinem Kopf und wusste nicht, was das ist.
Oh wow.
Und ja, dann haben wir sie quasi auch dann so ein bisschen da rausgeholt und auch aus der Beschützerrolle rausgeholt. Das machen dann jetzt andere, also ich unter anderem. Zumindest versuche ich es. Und genau, das ist so mit die, wo es immer mal kriselt, weil Teenagerin halt, also wenn ich irgendwas entscheide und sie ist da nicht mit einverstanden, dann gibt's halt Stress. So, also, ja, ich wollte das nicht, du wolltest es unbedingt, ich habe da keinen Bock drauf, dass das immer so läuft und du kümmerst dich nicht um mich und ja, ihre Aufgabe ist es, mich zu nerven und mich immer wieder dran zu erinnern, also zu nerven, in Anführungszeichen, um Gottes Willen. sonst geht's gleich wieder los. Und mich daran zu erinnern, dass sie da ist und dass ich eben einen Hintergrund habe und dass ich einen Background habe, um den ich mich kümmern muss, weil ich ganz schnell dazu tendiere, es ist alles toll und prima und ich mache jetzt hier und so und dann stresse ich mich und mache alles Mögliche und dann, ja, ist es dann quasi ihre, ich glaube auch ihr leidenschaftlicher Job, mich immer wieder dann daran zu erinnern, du, hallo, kümmere mich bitte um uns. Genau. Ja, das sind so die zwei, mit denen ich aktuell so am meisten zu tun habe. Genau. Ja, und ansonsten gibt es ganz viele Helfer im System. Das sind quasi verkörperte Ressourcen von mir, die wir damals in der Therapie halt mehr oder weniger bewusst, sag ich mal, geschaffen haben, einfach als Instanz zu den anderen, weil ich kann halt nicht permanent mich um alle kümmern. Das geht nicht. Meine Psyche hat sich nicht für umsonst dazu entschieden, das kann kein Mensch alleine aushalten. Und deswegen haben wir so verkörperte Ressourcen geschaffen, also eine Meerjungfrau, die sehr kreativ ist, die gerne malt, viel, ja, sehr bunt ist und sehr lebendig, oder eben auch meine Seele, die ich so ein bisschen verkörpert habe, die das alles so zusammenhält.
Hm.
Große Schutzinstanz darüber hält, auch wenn ich merke, ich kann gerade nicht mehr. Ich habe das ist mir alles zu viel mit der Firma hier. Ich will nicht mehr, wo ich mich halt einfach ankuscheln kann oder wo ich auch die Kleinen mal hinstecken kann, wenn ich merke, schreiendes Kind, weinendes Kind, Überforderung, was mache ich jetzt? Da, bitte mach was. Und genau, solche Anteile gibt es auch. Und es gibt offensichtlich auch noch Anteile, die ich noch nicht kenne, die auch, also eine kenne ich zumindest, die habe ich aber sehr auswärts in meiner Seelenlandschaft geparkt, weil es da immer wieder Konflikte zwischen ihr und meiner Jugendlichen gibt, weil die Jugendliche ihr die Schuld an diversen Dingen gibt.
Hm.
Deswegen lebt die aktuell noch ein bisschen auswärts. Die ist aber auch älter als ich, der traue ich das zu. Genau. Und dann einen Anteil muss es auf jeden Fall noch geben, zumindest glaube ich es. Und deswegen weiß ich nicht, ob es nur Mädchen sind oder ob wir auch einen Jungen im System haben, keine Ahnung.
Hm.
Denn es gab so Situationen in der Klinik, wo ich mir hinterher habe erzählen lassen müssen, was passiert ist. Und da auch weiterhin nichts bei mir klingelt, wenn ich die Erzählungen höre. Sonst ist das immer wie Übergabeprotokoll hier, das und das war. Ah ja, okay, gut. So. Und das kommt einfach nicht.
Hm.
Und von daher denke ich, dass da noch ein Beschützer unterwegs ist, der sich früher oder später dann eben einfach zeigt, wenn es soweit ist. Also da bin ich mittlerweile mehr oder weniger tiefenentspannt. So, wenn ich merke, okay, da gibt es halt so Totalaussetzer, das bringt mich halt komplett raus. Also das bin ich von früher gewohnt. Aber ja, unruhig macht mich es trotzdem. Aber ich weiß, okay, ich kann es nicht erzwingen.
Ja.
Also es bringt halt nichts.
Hm.
Ja, genau.
Das ist schön, dass du da mit einer, ich sag mal, so viel Entspanntheit, wie man da eben mit rangehen kann,
ja.
rangehst.
Ja.
Und ja, spannend auch mit deinem noch nicht so ganz sich gezeigten Beschützer oder Beschützerin. Es ist ja spannenderweise ja auch ganz oft tatsächlich männlich, ne? Also bei vielen Frauen, die das haben, ist dann haben sie tatsächlich hauptsächlich weibliche Anteile und dann aber irgendwie den männlichen Beschützer. Und ich habe mal, als ich mich mehr mit dem Thema beschäftigt habe, auch für meine Ausbildung zur Heilpraktikerin für Psychotherapie, habe ich dann halt auch Videos geschaut und da war dann auch echt, das war eine Reportage, wo dann eine Frau wirklich begleitet wurde durch ihren Alltag oder ein System, sage ich mal, also das Gesamtsystem Mensch. Und wo dann wirklich immer, wenn die Anteile gewechselt sind, sie sich auch erstmal umgezogen haben. Weil es ihnen einfach, also wenn dann der Mann rauskam und boah, oh, immer dieser Frauenkörper, ich hasse den. Aber dann wenigstens einen Zopf rein und eine Käppi auf. Ja, also so ganz.
Ich glaube, ich weiß, welche Reportage du meinst.
Ah, okay, ja, dann haben wir wahrscheinlich gleich. Ja.
Ja.
Und das fand ich so spannend.
Mhm.
Wie ist es bei dir? Merkst du, dass deine Anteile sich dann auch irgendwie anders verhalten, anders kleiden wollen?
Ja, also kleiden, ich glaube, da kommen wir immer so auf einen Nenner. So. Also für meine Jugendliche ist das Allerwichtigste, dass es nach Möglichkeit so unauffällig wie möglich sein muss und bloß nicht zu auffällig, weil das ist noch so und halt, ja, ansonsten sind wir da relativ unkompliziert. Den Kleinen ist es vollkommen wurscht, was wir anhaben. Solange wir rausgehen und spielen dürfen, ist es okay. und vom Verhalten, ja, würde ich schon sagen, dass wir da ein bisschen unterschiedlich sind. Oder ein bisschen ist gut. Also, wir haben halt alle schon so unsere Special Effects, nenne ich es mal. Also, gerade so meine Jugendliche, Da merkt man halt auch, die hatten übelst einen düsteren Humor halt auch, wo man manchmal so, okay. Oder ja, also ich glaube mittlerweile so das erwachsene Ich spiegelt so beide Facetten so wieder, so dadurch, dass die Trennwände, sage ich mal, zwischen den Leuten immer dünner wird, kommt es alles mehr zusammen, aber ja, wir haben halt gefühlt alle mit mehr oder weniger unterschiedlichen Symptomen zu tun. Also ich kriege halt immer so die ganze Bandbreite gefühlt mit, während die Kleinen immer eher sehr ängstlich sind, sehr panisch und so ganz, ganz unsicher. Und die Jugendliche sehr so mit diesen depressiven Symptomatiken zu tun hat, als auch mit Ängsten, mit selbstverletzendem Verhalten und alles sowas. Und die Traumageschichten natürlich zusätzlich auch noch.
Ja.
Also, ja, genau. Und so von den Vorlieben, also ist zum Beispiel ganz spannend, dass die Jugendliche eher so, ja, die würde halt viel lieber geil Gitarre spielen können, deswegen haben wir jetzt auch eine Gitarre. und ich spiele halt lieber Klavier und die Kleinen üben sich da auch immer dran. Es ist immer sehr faszinierend, wenn die Kleinen so in der Co-Präsenz sind, kann nicht mehr richtig spielen. Das geht dann alles so in die Regression, dass ich dann, ja, okay, alle meine Entchen kriegen wir hin. So. Aber ja, es ist mittlerweile halt sehr spielerisch, alles zwischen uns. Und da bin ich sehr, sehr froh. Und meine Therapeutin hat mich vom Interview auch immer noch mal so dran erinnert, A, dass sie an mich denkt und B, wie weit ich so gekommen bin und wie viel Mut da jetzt gerade auch so drin steckt. Und ja.
Mit Recht.
Mit Recht. Ja.
So, das war's mit dem ersten Teil des Interviews mit Vanessa. Freu dich auf den zweiten Teil, wo wir nochmal mehr darauf eingehen, wie das Umfeld von Vanessa eigentlich mit ihrer Diagnose umgeht, welche Tipps sie hat für Menschen im Umgang mit Menschen mit einer Dysdiagnose und ja, noch viel, viel mehr. Übermorgen geht's weiter. Hey! Schön, dass du die Folge bis zum Ende gehört hast. Wenn sie dir gefallen hat, lass mir doch total gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify und oder Apple Podcasts da. Damit hilfst du, dass dieser Podcast noch viel mehr Menschen ausgespielt wird. Und wenn du keine Folgen mehr verpassen magst, klick einfach auf Folgen und dann bekommst du immer alle 2 Wochen montags eine Benachrichtigung von deinem Handy, von deiner App, dass eine neue Folge da ist. Alle 2 Wochen montags erscheint die Folge, außer es ist eine Doppelfolge, dann gibt es den zweiten Teil 2 Tage später am Mittwoch. Und wenn du dich mehr zum Thema Trauma und Traumaaufarbeitung einlesen magst, dann lad dir doch total gerne mein E-Book runter. Das findest du kostenlos in den Shownotes. Da sind auch alle anderen Links, über die wir hier in der Podcast-Folge gesprochen haben. Ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören. Bis ganz bald, deine Mai. Ciao.